Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber Daniel Fiene und Herr Pähler.
Guten Abend.
Hallihallo. Wie nett. Dänische Jugendwelle will netter werden.
Oh, wie ohne Ende. Dennis Yücel sitzt weiter in Haft.
H wie Hype. Medien stürzen sich auf Bitcoin.
D wie das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von 9 europäischen Nachrichtenagenturen, darunter auch die Deutsche Presseagentur, die sich zu einer Allianz gegen Facebook und Google zusammengeschlossen haben. In der französischen Tageszeitung Le Monde forderten sie von den Online-Konzernen eine Beteiligung an deren Gewinn. Als Begründung schreiben die Agenturen, Zitat: Weder Facebook noch Google haben einen Newsroom. Sie entsenden keine Journalisten nach Syrien, die dort ihr Leben riskieren. Sie betreiben kein Büro in Simbabwe, das Mugabes Flucht recherchiert. Sie haben auch keine Redakteure, die Informationen verifizieren. Eine Säule der Demokratie läuft Gefahr, untergraben zu werden.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Irgendwie kommt es mir doch vor wie so eine Mischung aus und täglich grüßt das Murmeltier und alle Jahre wieder. Denn mal ehrlich, die Argumentation ist doch wahrlich nicht neu. Seit Jahren hören wir von den Befürwortern eines Leistungsschutzrechts genau das. Die Verlage insbesondere werden ja nicht müde zu betonen, dass Google, Facebook und Co. ihr Geschäftsmodell, den Journalismus und damit letztendlich die Demokratie zerstören würden. Okay, was ich ja immer schon verstehen konnte, dass sich die Verlage jetzt irgendwie sorgen und nicht freuen, weil sie online eben nicht die Einnahmen erzielen, die sie gern hätten. Und ich kann auch verstehen, dass sich die Presseagenturen mit den Verlagen, die ja ihre Kunden sind, solidarisieren und sich quasi zu so einer Art Schicksalsgemeinschaft erklären. Was mir aber wirklich, ja, wirklich auf die Nerven geht, ist, dass Google und Facebook immer gleich zu Demokratiefeinden erklärt werden. Nur weil Verlage, Medienhäuser und nun auch Presseagenturen es nicht schaffen oder nicht schaffen wollen, ein tragfähiges Geschäftsmodell für die digitale Welt zu entwickeln.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das nette Medienmagazin. Herr Pähler, lass uns mal an deine ersten Radiomoderations-Workshops zurückdenken. Hattest du, ne?
Ja, ein. Moderieren für Anfänger.
Was hattest du damals noch so? Ein Begriff, den man, glaube ich, da auch immer gleich mitbekommt, ist Ansprechhaltung. Ja. Was fällt dir zu diesem Begriff ein?
Auf jeden Fall fällt mir dazu ein, dass ich da große Probleme mit hatte, weil ich hatte so eine Ansprechhaltung, dass ich mich hingestellt habe: Ihr Lieben, ich beglücke euch jetzt, ihr da draußen an den Empfangsgeräten. Oh. Also so eine von oben herab Ansprechhaltung. Und da, man kann natürlich auch, das habe ich gehört, man soll sich so lieber auf seine Leute einlassen. Vielleicht auch mehr so der Typ sein, der irgendwie auf Augenhöhe mit seinen Hörern redet, zum Beispiel. Also da, man kann da ja ganz unterschiedlich herangehen.
Ja,
so,
das ist natürlich...
Nein, das war nicht so gut.
Ja, also so wie treffen die Moderatoren mit den Hörern, Hörerinnen eines Senders zusammen? Und da gucken wir uns heute ein Experiment an. Mhm. Es geht um den Sender P3. Das ist die...
Muss man den kennen?
Öffentlich-rechtliche Jugendpopwelle in Dänemark und hat vor kurzem eine neue Ausrichtung verkündet. Mhm. Und zwar soll die sein nett.
Also N-E-Doppel-T?
Richtig. Wäre das was für dich?
Das kann ich nicht beantworten. Also ich glaube irgendwie nicht. Da müsste ich schon sehr an mir arbeiten.
Lass uns doch mal anschauen, ob das was vielleicht doch wäre, beziehungsweise anhören.
Ja, und das machen wir auch. Und zwar zusammen mit Alex Buchwald, unser Kollege, der arbeitet und lebt in Dänemark und hört dort auch viel Radio und ist jetzt live via Skype mit uns verbunden. Guten Abend, Alex.
Hi, ihr.
Hallo. Sag mal, die Meldung ist aus dem Oktober. Die hat auch ziemlich viele Reaktionen ausgelöst, dieses Nettigkeitsansinnen. Warum?
Ja, auch wenn du P3 noch nicht kennst, P3 ist hier in Dänemark tatsächlich das, was in Österreich Ö3 ist oder was dann eben in Deutschland die jeweiligen Popwellen sind, wie 1Live, Bayern 3, SWR 3, Fritz und Enjoy und wie sie heißen. Ganz, ganz lange natürlich schon dabei. Viele lustige Karrieren haben dort begonnen. Es ist so ein typisches Sprungbrett. Und dann kam also diese Pressemitteilung, in der es hieß, P3 solle einen Humor haben und einen Grundton, der soll warm sein, herzlich und inkludierend. Niemals, Herr Pähler, sarkastisch, ironisch oder aber arrogant von oben herab. Wir lachen mit unseren Hörerinnen
Nicht
und
über.
Hörern. Nein, mit, sagte okay, Rundfunkdirektor Gustav Lützhöft. Ja, das hat er gesagt.
Hat er denn auch was gesagt, also warum er das will?
Ja, also da dürfen wir gleich ein bisschen spekulieren. Ich habe dann mit dem Nächsten in der Kommandokette gesprochen, nämlich mit dem Chef des Senders, der neue Chef Steffen Rostrup. Und der hat nach guter alter politischen Manier erstmal gleich wieder zurückgerudert in unserem Gespräch. Der hat dann gesagt, nein, Sarkasmus und Ironie, selbstverständlich werden wir die einsetzen. Aber, und jetzt hören wir gleich mal hin, als Mittel, sagt er, als Mittel werden die eingesetzt.
Ironie ist ein Kasme, som et humoristisk værktøj. Noget, man kan tage til at bruge i bestemte situationer, det kommer vi selvfølgelig stadigvæk til at gøre på P3.
Mein Dänisch habe ich im Bettenlager gelassen, muss ich so kurz übersetzen.
Ja, er hat also gesagt, nee, natürlich ziehen wir das heran und das werden wir gebrauchen als Mittel, Freunde, als Mittel. Das soll aber nicht der Grundton sein. Da sagte ich, na, lieber Herr Rostrup, wie soll denn euer Grundton sein? Und da sagte er, wir wollen neugierig sein und nachdenklich, ja, detektivisch und herausfordernd.
In vores Grundton er vi nysgerrige. In vores Grundton er vi undrende. In vores Grundton er vi undersøgende og udfordrende.
Ja, und wenn ich jetzt mal jetzt schon so ein bisschen mit der fiesen Sarkasmuskeule kommen kann, das ist für mich so ein bisschen wie Löwenzahn mit Popmusik. Die also sprechen hier von einer Jugendpopwelle, die neben Taylor Swift auch mal dänischen Gangster-Rap spielt, wo also die kleine Schwester in allen möglichen Stellungen von irgendeiner anderen Crew durchgenommen wird. Also das passt für mich vorne und hinten gar nicht zusammen und für viele Kommentatoren dann auch nicht. Die sehen den eigentlichen Grund in einem kleinen Skandal aus dem Sommerloch. Da hat er nämlich die Nachmittagssendung aufgerufen, Witze zu erzählen. Hörer sollten anrufen im Call-in und sollten Witze erzählen. Und an einem Tag bekam die Carte Blanche. Da hieß es, erzählt alle, auch die politisch Unkorrekten. Und da kamen sie dann halt, die frauenfeindlichen Witze und die Witze über Schwarze und so weiter und so fort. Und dann gab es natürlich Rassismusvorwürfe. Und da sagt der neue Chef, nee, das war zwar platt, aber das war ja gar nicht ironisch oder sarkastisch.
Det Lot lavede i Sommers var jo netop ikke specielt ironisk. Det var jo ikke nogen specielt ironisk, distanceret, decideret ironisk approach, de havde til lige præcis det greb i den humor.
Jetzt ist ja auch schon ein bisschen in Zeit ins Land gegangen seit dieser Ankündigung. Wie klingt das Programm denn heute? Klingt es auch so ähnlich wie ein Programm in Deutschland oder gibt es hier nicht so was Vergleichbares?
Doch, das klingt wie leider, muss man wirklich sagen, jede andere deutsche Jugendpopwelle auch mittlerweile. Also, mein Gott, wenn ich jetzt mal ein bisschen über Kollegen stinken darf. Also, sie sind lustiger als Kuhlage und Hadeland bei Enjoy, aber sie sind eben nicht so wortgewaltig wie Briesch und Imhof oder Chris Guse bei Fritz. Aber ich denke, die Dänen haben das gleiche Problem wie die Deutschen auch im Staatsfunk. Eine Spotify-Playlist und ein paar YouTube-Kanäle sind halt das für die heute, was früher für unsere Eltern Thomas Gottschalk und Günther auch bei Bayern 3 waren. Frech und unterhaltsam und dazu richtig geile Popmusik.
Das heißt, es geht auch so ein bisschen darum, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Dänemark auch so ein bisschen so seine Position sucht?
Ja, der kämpft also zum einen mit schwindenden Hörerzahlen, was P3 angeht. Also die sind ordentlich eingebrochen von vor ein paar Jahren noch 21% Marktanteil auf mittlerweile 15% innerhalb von wenigen Jahren. Und dann wird Dänemarks Radio, also die betreibende Haus, auch ordentlich von der Politik torpediert. Der Trachtenverein von der Dänischen Volkspartei, der würde die am liebsten um 25% eindampfen.
Was nimmst du aus der Geschichte mit? Was können Medienmacher in Deutschland lernen?
Auf gar keinen Fall das, was P3 jetzt angekündigt hat. Nett werden. Das ist eine junge, freche Welle. Die hat eine große Schwesterwelle. Da sind dann schon die Leute, die dann so zwischen 30 und 55 sind. Und die wollen dann natürlich angeonkelt werden. Aber die Jungen, also da muss man auch irgendwie so sein wie die dänische Gesellschaft. Und ich bin freiberuflich auch noch Efterskole-Lehrer auf einer Schule mit 16-, 17-Jährigen. Wenn ich mir anhöre, wie die Kids reden und wenn ich mir dann auf der Uni anhöre, wie die Studenten miteinander reden, dann ist das alles andere als nett. Also nett ist ja auch leider der kleine Bruder von Arschloch, wenn ich mich da jetzt nicht zu
oder die kleine Schwester von Scheiße, je nachdem.
Absolut, ja.
Alex Buchwald aus Dänemark. Der Rundfunk dort will nett sein, funktioniert nicht ganz. Wir haben uns das mal angeschaut, Herr Pähler.
Ja.
Was nehmen wir mit?
Also ich möchte weder die kleine Schwester von Scheiße sein, noch der Bruder von Arschloch. Also ich werde jedenfalls nicht nett. Das hat auch keine Erfolgsaussichten, habe ich gelernt.
Danke, Alex.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Der Zähler steht auf 304. So viele Tage sitzt der Journalist Deniz Yücel jetzt schon in Haft in der Türkei. Die Türkei wirft ihm Terrorpropaganda und Volksverhetzung vor.
Vor Weihnachten, da möchten jetzt einige Journalisten gemeinsam mit der Initiative Freundeskreis Free Dennis laut und aufrecht zeigen, dass sie Dennis Yücel und Misale Tolu und auch die anderen in der Türkei inhaftierten Journalisten, Künstler und Intellektuelle und ihre Angehörigen nicht vergessen haben und weiterhin für ihre Freilassung kämpfen.
Bereits im Februar, da gab es eine überparteiliche und verlagsübergreifende Solidaritätsanzeige und vielleicht habt ihr es jetzt am Wochenende gesehen, es gab eine neue Anzeige in verschiedenen Zeitungen, Zeitschriften, Magazinen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Türkei.
Die Initiative wird vom Journalisten Imran Ayata mit unterstützt und mit ihm sprechen wir jetzt live bei Was mit Medien. Guten Abend, Herr Ayata.
Guten Abend, hallo.
Frustriert es Sie eigentlich, dass sich nach mehr als 300 Tagen im Fall Dennis Yücel so gut wie nichts bewegt hat?
Naja, also Frust ist jetzt nicht so die entscheidende Kategorie für mich. Wir sind ja organisiert in der Initiative Freundeskreis Free Dennis und versuchen eben, das jetzt nicht bei Frust zu belassen, sondern dagegen was zu tun, Öffentlichkeit herzustellen hier in Deutschland, um auf die politischen Entscheidungsträger irgendwie Druck zu machen und dass die das Thema nicht unten runterfallen lassen und aber eben auch in der Türkei versuchen, auf die Situation von Dennis Yücel und den anderen hinzuweisen.
Welche Reaktionen haben Sie denn auf die Anzeige bzw. Anzeigen bekommen? Wahrscheinlich die Reaktion in Deutschland und in der Türkei unterschiedlich aus, ne?
Naja, die Reaktion ist eigentlich gar nicht so sehr unterscheidbar zwischen Türkei und Deutschland, sondern eher von der politischen Haltung, also von rechten AKP-Lern und AfD-Lern kriegt man eine ähnliche Reaktion. Die verdammen einen und wünschen einem eine Abschiebung in die Türkei und die anderen eben finden es dann auch gleichzeitig sehr toll, dass wir das machen. Also es ist gemischt, es ist eher eine Frage nicht der Abstammung, sondern eher der politischen Haltung.
Wie groß ist denn jetzt so Ihr Empfinden nach die Unterstützung für Ihre Initiative in der Branche und inwieweit gibt es da möglicherweise auch ja bei einigen Medienmachern oder Verlagen auch Vorbehalte?
Also ich finde insgesamt den Rückhalt sehr, sehr beeindruckend und auch wirklich bewegend, weil eben nicht nur der Springer Verlag, wo ja Dennis Yücel als Korrespondent der Welt auch letztlich angestellt ist, sondern eben vom Spiegel, Titanic, Jungle World, also sehr, sehr unterschiedlich, Verlage auch von der Ausrichtung eben uns unterstützen. Das ist ohnehin das sehr Besondere an dem Fall, wenn ich das so sagen darf, Dennis Yücel, dass es gelingt, über so tradierte, gelernte Lagerbildung hinaus Koalition zu schaffen. Das ist etwas, was mich wahnsinnig beeindruckt und fasziniert noch immer.
Wo stehen wir denn im Fall Dennis Yücel? Sehen Sie einen Lichtblick?
Ach, wissen Sie, das ist so schwer zu sagen. Also, wie gesagt, wir sind eigentlich seit Tag 1 eine kleine Truppe von 15, 20 Leuten. Das ist natürlich, es geht wahnsinnig auf die Energie und auch auf die Kraft, aber geht irgendwie trotzdem weiter und es muss auch weitergehen, weil das ist zwar ein Einzelfall ist, der inzwischen sehr prominent ist, aber dahinter stecken wichtige Themen der Meinungsfreiheit und der Demokratie und deswegen ist so das konkrete Sehen, das Light at the end of the tunnel oder das Licht am Ende des Tunnels ist so gar nicht etwas, was einen jeden Morgen irgendwie so pusht, sondern eher die Möglichkeit, das nicht hinzunehmen, sondern versuchen immer kreativ darauf zu reagieren und in der Hoffnung natürlich, dass sich daraus auch mehr entsteht. Aber wir sind eigentlich auch wahnsinnig realistische Leute und können politische Verhältnisse eigentlich ganz gut einordnen.
Jetzt wollen wir auch die vielen anderen inhaftierten Kolleginnen und Kollegen in der Türkei nicht vergessen. Unternimmt die deutsche Bundesregierung Ihrer Meinung nach denn genug, um mit dem, ich sage jetzt mal, Problem, das Sie da mit der Türkei haben, das auch zu lösen? Oder was müsste möglicherweise auch passieren?
Also das ist ja sehr schwierig von außen zu beurteilen und ich mag auch jetzt nicht die einfache Antwort geben, dass die Bundesregierung zu wenig tut oder mehr machen könnte. Das ist von außen sehr schwer einzuschätzen. Ich weiß nur eins, dass Herr Erdogan nur die Sprache des Drucks und der Drohung versteht. Das hat man am Beispiel von Russland und Israel gesehen, wo er einen wahnsinnigen 180-Grad-Wendung hingelegt hat. Dass die Bundesregierung anders reagiert oder agiert, dafür hat sie wahrscheinlich Gründe, aber zu denen kann ich mich nicht äußern, weil ich sie nicht kenne.
Was müsste denn passieren, damit Bewegung in die Sache kommt? Reicht da verbaler Druck?
Naja, also ein verbaler Druck reicht natürlich gar nicht, aber ich bin der festen Überzeugung, wenn Deutschland nicht in dieser ambivalenten Situation wäre, Geschäfte mit der Türkei zu machen, wenn die ganze Rüstungsindustrie nicht in abhängig, nicht abhängig, sondern in der Türkei einen interessanten Markt sehen würde, wenn die Bundesregierung nicht auf verschiedenen Ebenen mit Herrn Erdogan kooperieren würde, dann wäre es ein leichtes, da politischen Druck aufzubauen. Aber es ist ein Geschäft des Nehmens und Gebens und darin scheint es eben andere Prioritäten zu geben. So stellt sich mir das von außen relativ grobschlächtig dar.
Sagt der Journalist Imran Ayata bei Was mit Medien. Herzlichen Dank dafür.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Das Krypto-Medien-Magazin.
Die Medien, das sind wir, haben ein neues Lieblingsthema. Bitcoin. Ja, also es ist schon irgendwie zum Star in der Finanzwelt geworden und der schmückt Cover von Zeitschriften, taucht öfter in Tageszeitungen auf als der örtliche Oberbürgermeister und auch Radio und Fernsehen, die senden zu dem Thema quasi um die Wette. Ja, und deswegen beschäftigen wir uns heute in einer kleinen Medienkritik mal mit diesem Hype.
Es gibt ja einige Medienkonsumenten, die kritisieren das Ganze auch ein bisschen. Die sagen, oh, die Medien, die übertreiben da. Andere finden so, boah, das ist eine Euphorie, die ist bedingungslos. Warum ist das so? Einige kritisieren fehlende Weitsicht in der Berichterstattung. Und tatsächlich, das Thema Kryptowährung, das kommt noch hinzu, ist ultra kompliziert. Da Journalisten ja mal gerne vereinfachen, gibt es da auch viele Fettnäpfchen, die sie auch oft mitnehmen.
Da stellt sich natürlich jetzt die Frage, wie berichtet man denn dann korrekt über Bitcoin und Co.? Was sind auch die wirklichen Themen, die die Szene beschäftigen und woher kommt der Hype eigentlich? Ja, und was sollten auch Medienmacher konkret beantworten? Antworten auf all diese Fragen, die kommen von Daniel Kröger. Er ist Fondsmanager bei Akatis und betreibt den Podcast Die Sache ist die. Und Daniel hat heute Nachmittag mit ihm geskypt und ihn als erstes gefragt, woher kommt jetzt eigentlich auf einmal der Bitcoin-Hype?
Gut, einerseits natürlich, dass wir über Jahre hinweg jetzt natürlich einen Bitcoin-Preis gesehen haben, der sich kaum bewegt hat und nur einzelne Leute haben darüber berichtet. Und natürlich mit dem steigenden Bitcoin-Preis natürlich auch immer mehr Tageszeitungen und Internetseiten auch darüber berichten, weil es natürlich in aller Munde einfach ist.
Welche Schulnote würdest du der Berichterstattung der Medien denn geben?
Es gibt so einen aktuellen Wissensstand, der ist natürlich irgendwo da und ich glaube, niemand hat noch so richtig Erfahrung mit diesem ganzen Thema. Das heißt so, also auf der aktuellen Basis kann man sicherlich Schulnoten verteilen. Da gibt es gute und schlechte Berichte. Und ich glaube, bei manchen hat man zumindest den Eindruck, dass sie es noch nicht vollständig durchdrungen haben.
Das ist uns auch so ein bisschen aufgefallen. Und als wir mal ein bisschen uns auf Facebook umgehört haben, so hey, wie findet ihr denn die aktuelle Bitcoin-Berichterstattung? Da sind die Kommentare förmlich explodiert. Da haben viele eine Meinung, viele haben sich etwas geärgert. Und lass uns das mal zusammen ein bisschen einordnen. Zum Beispiel haben viele gesagt, dass sie das Gefühl haben, hier wird eine Blase herbeigeschrieben. Zum Beispiel, die so vergleichbar ist damals mit der alten New Economy-Zeiten. Gibt es gerade eine Blase, eine Bitcoin-Blase?
Also ich glaube, alle Eigenschaften, die für eine Blase sprechen, treffen auch hier auf dem Bitcoin einfach zu. Bestes Beispiel heute, ich war heute hier in Frankfurt in einem Steakhouse essen gewesen und der Besitzer dieses Steakhouse, ich bekam die Unterhaltung mit und ließ sich gerade erklären, wo er sich denn anmelden kann, um auch Bitcoin zu kaufen. Und genau das erinnert mich auch an die Zeit des neuen Marktes, wo auch der Taxifahrer dann fragte, Mensch, welche Aktien muss ich halt noch kaufen? Also definitiv spricht das für einen Hype. Ich meine, wenn sich der Bitcoin war Anfang des Jahres bei 950 gewesen, steht jetzt irgendwie heute bei, weiß ich, knapp 16.000, also ist also mehr als eine Verzwölffachung, dann ist es definitiv halt eine Blase. Ich glaube auch, dass einfach auch hier vieles einfach durcheinander läuft. Viele sagen, wie Bitcoin ist irgendwie eine Währung und Ersatz für Gold. Ich meine, das lässt sich ja durch an vielen Stellen auch einfach entkräften. Also viele sagen ja, dass Bitcoin eine Währung sei und Ersatz für Gold. Und ich glaube, es lässt sich auch einfach ganz mit einfachen Argumenten auseinandersehen. Ich meine, Transaktionen mit Bitcoin sind viel zu teuer. Also wenn du dir heute einen Kaffee damit kaufen würdest, der vielleicht 4 Euro kostet, dann kostet dich die Transaktion 20 Euro. Und weiterhin ist auch das Ganze erstmal zu langsam in der Abbildung. Also deshalb wird es auch nie eine richtige Ersatzwährung werden. Allein also für Amazon, was ja auch manchmal als Gerücht gestreut wird, dass die Bitcoin als Zahlungsmittel nehmen, wird natürlich auch nie passieren, weil die Preise so stark schwanken, dass es gar nicht abbildbar wäre auf dieser Amazon-Plattform. Als Beispiel.
Eine weitere Kritik ist ja auch, dass aus Kursschwankungen ganz schnell große Schlagzeilen werden, wobei ja eigentlich so Kursschwankungen bei Bitcoin relativ üblich sind, ne?
Ja, also sehr, also wir sprechen ja so als, auch jetzt bei Aktien natürlich so von Volatilität, also die Schwankungsbreite. Ja, und die ist natürlich bei Bitcoin extrem hoch. Ich meine, innerhalb einer Stunde kann der Bitcoin irgendwie 10% steigen. Das ist natürlich schon eine relativ große Volatilität.
Das heißt, daraus dann gleich eine Riesengeschichte zu machen, ist dann wahrscheinlich eigentlich totaler Schwachsinn.
Ja, zumal, was man durch in der Zeitung liest, ist, der faire Wert der Währung müsste noch da und da liegen. Darum ist noch genug Platz, dass dieser Bitcoin steigen kann. Und das muss man sich ja nicht mal vor Augen führen. Was ist denn eigentlich der faire Wert dieser Währung? Das lässt sich ja gar nicht beziffern. Wenn ich mir heute ein Unternehmen anschaue, nehmen wir einen BASF als oder einen Daimler, der irgendwie Autos baut, dann kann man den Wert der Firma ausrechnen mit den Maschinen, die dort rumstehen, weiß ich, die Reifen, die vielleicht gelagert werden, alles das hat ja einen gewissen Gegenwert und am Ende das, was sie auch verdienen. Nur beim Bitcoin gibt es ja nichts, was ich als fairen Wert hinterlegen kann. Also es ist eigentlich nur getrieben dadurch, dass es Leute da draußen gibt, die darauf vertrauen, dass dieser Bitcoin natürlich morgen viel mehr oder im Preis höher steht, als er heute ist. Also ein reines Spekulationsobjekt.
Was auch immer ja noch interessant damit reinschwingt, ist das Thema Stromverschwendung. Da gibt es so Sätze wie, das Mining ist derzeit verbraucht so viel wie das Strom in ganz Nigeria. Stimmt das?
Ja, da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister. Es gibt, glaube ich, tatsächlich nur eine Webseite, die im Internet, die das genau trägt. Also das meiste Mining findet ja in China statt, weil der Strom da am günstigsten ist. Wenn man das versucht zugrunde zu legen, dann kommt man auf diesen Gedanken, wobei so die auch eine gewisse Dunkelziffer gibt. Es ist, glaube ich, wirklich schwer, das hundertprozentig zu bejahen oder zu verneinen. Fakt ist aber auch, dass es natürlich auch in den nächsten Jahren gerade zum Beispiel bei Ethereum auch einige Protokollanpassungen gibt, wo danach diese mathematischen Rätsel, die dort gelöst werden müssen, gar nicht mehr stattfinden werden. Dann wird sich jetzt bei manchen Währungen einfach von jetzt auf gleich einfach erledigen. Also dann wird auch der Stromverbrauch wieder runterkommen.
Stimmt es, dass 1000 Leute irgendwie 40% der Bitcoin besitzen und dass das eigentlich ein Risiko ist, was gar nicht so beachtet wird?
Ja, es ist so, dass es gibt ungefähr 13,3 Millionen Bitcoin-Adressen. Man kann die Adressen ja einzeln sich anschauen. Jetzt gibt es natürlich auch noch eine gewisse Ziffer von Leuten, die vielleicht doppelte Accounts haben, aber sagen wir diese 13,3 Millionen. Und von diesen 13,3 Millionen sind 99,2% Leute, die unter einem Bitcoin besitzen. Das heißt also knapp 1% kontrolliert 88% aller Bitcoins. Und klar, das ist natürlich ein Risiko, denn man muss sich natürlich auch mal eins vor Augen führen. Wir haben den normalen Bitcoin. Vor einiger Zeit wurde der Bitcoin Cash ins Leben gerufen und jetzt gibt es auch diesen Bitcoin Gold. Das bekommen ja alle Bitcoin-Besitzer on top in ihrem, sag mal, in ihr Depot eingebucht. Das heißt, für die Leute, die eh schon massenweise Bitcoins besitzen, ist das ja einfach nur wie eine künstlich gezahlte Dividende, die also dadurch noch reicher werden.
Wir hatten auch einen interessanten Kommentar gefunden. Soweit mir bekannt ist, ist das Staatsrecht, Geld in den Umlauf zu bringen. Alternative Währungen sind nicht zugelassen. Daher ist es für mich völlig inakzeptabel, schreibt die Kommentatorin, dass hier nicht eingeschritten wird. Dass Bitcoin einfach so existiert, da ist, aber dass eigentlich so von staatlicher Seite das einfach so geschluckt wird.
Ja, aber das ist ja nur eine Frage der Zeit, bis da die Regulierung greift. Also das stimmt. Im Moment bewegen wir uns ja so ein bisschen wie im Wilden Westen. Es gibt ja die sogenannten Coin-Offerings, also ist ja nichts anderes wie das IPO einer Aktie. Also wenn wir beide eine Firma haben, wollen morgen an die Börse gehen, dann machen wir das ja mit unserem Unternehmen. Und das Gleiche können wir auch morgen mit einer Währung halt machen. Und tatsächlich ist es so, dass das völlig unreguliert ist. Es gibt keine Prospekte, wie es bei Aktien gibt etc. Also es ist halt nur eine Frage der Zeit, A, bis mal jemand Millionen verliert und B, auch natürlich hier die Regulierung einfach eingreift, weil so kann man das auf jeden Fall nicht stehen lassen. Ich habe gestern gesehen, es gibt sogar den Podcoin, der von Dennis Rodman, ein ehemaliger Basketballspieler in das Leben gerufen ist, der jetzt mittlerweile schon, glaube ich, 57 Millionen wert ist. Also das nimmt ja mittlerweile Blüten an, da muss ja zwangsweise irgendwann mal was passieren.
Wie findest du denn, dass sich eigentlich so die Öffentlichkeit hauptsächlich auf Bitcoin konzentriert? Dabei ist es ja so quasi die erste Generation der unterschiedlichen Typen. Dabei passiert ja eigentlich noch viel mehr.
Ja, das ist exakt der Punkt. Ich glaube, Bitcoin ist so die Version 1.0 und die, sag mal, die Dinge, die noch danach entworfen wurden, also diese, also sie haben ja alle gewisse Eigenschaften. Also nehmen wir mal dieses Ethereum, was man aus Smart Contracts dahinter hat. Ich glaube, das ist eigentlich wirklich das viel Spannendere. Denn, und auch hier muss man auch aufpassen, es gibt natürlich Aufgaben und Dinge, die man damit hervorragend abbilden kann. Und darin sehe ich auch einfach im wirtschaftlichen Hintergrund auch viele Prozesse, die vereinfacht werden können. Und das ist natürlich so der zweite Hype, so dieses Thema Blockchain. Ich glaube, sowohl in meinem Gespräch mit Unternehmen als auch in den Zeitungen, auch dort steht überall Blockchain so nach dem Motto, es wird jedes IT-Problem lösen. Ich glaube, da muss man auch relativ vorsichtig sein, wie man da argumentiert. Also viele Firmen werden sich ja als, sag mal, private Blockchain einführen. Das führt natürlich diesen Gedanken völlig absurdum. Ich meine, hier reden wir von einer Dezentralisierung von Datenbanken. Also wenn ich es natürlich wieder privat in einem Unternehmen einführe, hat das Unternehmen eigentlich viel höhere Kosten durch Strom, Mitarbeiter und so weiter, sodass es an manchen Stellen gar keinen Sinn macht. Aber es kann natürlich auch spannend sein, weil viele reden auch davon, dass Airbnb natürlich dann nicht mehr irgendwie notwendig sei. Wenn man das Ganze mal durchdenkt, dann ist es natürlich so, dass die Unternehmen, die jetzt viel wert sind aufgrund von hohen Datenmengen, also wie Airbnb, wenn man es mal durchspielt, natürlich in Zukunft das zumindest nicht mehr den Wert haben durch die hohen Daten, weil ja alles über die Blockchain dann abgewickelt wird, sondern vielmehr dadurch, dass sie vielleicht nur einen Service liefern. Also du kommst in die Wohnung, das Schloss geht nicht auf, du musst natürlich trotzdem noch jemanden anrufen und sagen, hey, mein Schloss ist halt kaputt. Also vielleicht sehen wir schon so einen Wandel in vielen Geschäftsmodellen über die nächsten 10 Jahre weg hin von Datenkraken hin mehr zu einem Serviceanbieter, weil die Daten ja entsprechend in dieser Blockchain einfach überall verteilt sind.
Das finde ich interessant. Also gerade, das ist auch so ein Punkt gewesen, dass zu wenig über die gesellschaftlichen Auswirkungen gesprochen wurde. Was glaubst du, welche gesellschaftlichen Auswirkungen sollten noch diskutiert werden?
Es schlägt ja wahnsinnige Blüten. Es geht ja bis hin zu einer Bitcoin Nation, dass man, sag mal, die Demokratie in der Form halt ablöst, sondern das einfach nur noch über Coins und die Blockchain einfach ein Abstimmungsverhalten einfach hervorgerufen wird. Ja, das kann man irgendwie diskutieren, aber ist natürlich auch so ein bisschen illusorisch, denn der die meisten Coins hält, kann natürlich auch viele Dinge einfach manipulieren. Also ich glaube, dass viele im Umbruch, ich glaube, wie gesagt, wir haben zum Zeitpunkt jetzt einen gewissen Wissensstand und wir müssen einfach schauen, in welche Richtung sich das bewegt. Also Bitcoin ist sicherlich spannend. Also ich frage, ob es eine Erweiterung des Internets ist, das weiß ich nicht. Es wird einige Prozesse sicherlich verändern, aber sicherlich nicht in dem Maße, wie es zumindest viele Zeitungen, Tech-Journalisten etc. gerade schreiben. Es lässt sich nicht wirklich alles darüber abbilden.
Was sind denn deine Tipps an Journalisten?
Ist natürlich schwierig. Ne? Ich meine, ich befasse mich mit dem Thema natürlich auch intensiv. Ist die Frage, wie viel Zeit natürlich auch so ein Journalist hat, sich da wirklich tief halt einzulesen. Und sich reinzugraben, ist dann abhängig auch sicherlich von dem gewissen Medium. Ich glaube, man sollte nicht so naiv an die Sache herangehen, sondern einfach sich auch mal vielleicht in seinem Stuhl einfach zurücklehnen und sich einfach mal durch den Kopf gehen lassen, was erzählen mir die Leute und ist das wirklich praktikabel? So mache ich es eigentlich mit manchen Dingen halt. Also ich habe mal für mich einfach mal dieses Airbnb-Beispiel einfach mal durchgespielt, überlegt, wo gibt es einfach die Knackpunkte und kann die Technologie das halt wirklich lösen oder nicht? Ich glaube, dann kommt man schon relativ schnell dem nahe und zu sagen, unterliege ich jetzt gerade irgendwie einer Blase oder kann ich das vielleicht einfach mal versuchen, realistisch von verschiedenen Seiten zu beleuchten und komme dann selber darauf, ob das gerade darstellbar ist oder nicht.
Was sind denn aus deiner Sicht gute Quellen, um sich mit Bitcoins auseinanderzusetzen, um sich aufzuschlauen, egal ob man jetzt Journalist ist, Medienmacher oder nicht?
Es gibt ja irgendwie die üblichen Tech-Blogs wie TechCrunch etc., also nicht Tech-Blogs, sondern Tech-Webseiten ist sicherlich irgendwie eine Geschichte. Auch in Deutschland jetzt die Titelgeschichte im aktuellen TN3, man muss ja auch mal Journalisten loben, fand ich zum Beispiel hervorragend recherchiert, also das fand ich auch mal gut von deren Seite, hast du ja wahrscheinlich auch gelesen. Ansonsten gibt es unzählige auch amerikanische Blogs, da muss man sich einfach mal durchwühlen. Ich habe jetzt nicht die eine Standardseite, wo ich mich tagtäglich darüber informiere.
Sagt Daniel Kröger. Er ist Fondsmanager bei Akatis und betreibt den Podcast. Die Sache ist die.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Wir gucken uns die Medienthemen der Woche an und wollen uns gegenseitig ein bisschen aufschlauen, um auch unserem öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag nachzukommen, Herr
Aber
Peller.
Hallo.
Hast du mir Fragen mitgebracht, Herr
Feller? Ja, ich habe dir Fragen mitgebracht.
Ich bin gespannt, was das heute ist. Magst du anfangen? Soll ich anfangen?
Ich fange gerne an. Ich habe mal gegoogelt.
Ja. Wow.
Ja, toll,
so
oder?
Fängt jede Recherche an.
Ja.
Bei dir hört sie auch so auf.
Genau, aber darüber möchte ich sprechen, denn es ist ja, wir nähern uns dem Jahresende und irgendwie jeder, der was auf sich hält, macht einen Jahresrückblick. Ich kann das irgendwie nicht verstehen. Ja. Aber okay, auch Google macht das ja und gibt einmal im Jahr kurz vor am Ende sozusagen immer die meist gegoogelsten Begriffe.
Ich habe nicht drauf geschaut.
So, und vielleicht kann man, ich beschränke es mal auf Deutschland, ja, weil man kann das natürlich auch weltweit machen, ich beschränke es mal auf Deutschland. Und wenn du mir von den Top 5 2 nennst, dann kriegst du den Punkt.
Okay. Man denkt natürlich immer so, boah, das war das Jahr der Bundestagswahl, das war das...
Ja, der, ein Punkt. Der Bundestagswahl war dabei.
Der Landtagswahl.
Nein.
Aber es ist auch nicht das, was ganz vorne steht. Ich glaube, das ist viel einfacher. Ich glaube zum Beispiel so Sachen wie Dschungelcamp war bestimmt vorne dabei.
Ja. Platz 5. Punkt hast du schon.
Ja, ja, cool.
Soll ich sagen?
Und so Trash-TV-Formate.
Ja, die kommen weiter hinten. Also sozusagen auf Platz 1, das hätte ich nicht gedacht, war tatsächlich der Begriff WM-Auslosung. Mhm. Das hätte ich nicht auf dem Schirm gemacht. Bundestagswahl war 2, Wahl-O-Mat war dann 3.
Ah.
Dann kommt das iPhone 8 und dann schon das Dschungelcamp.
Nicht schlecht.
Ja, krasse Kombi. Ich wäre außer auf Bundestagswahl, glaube ich, auf nichts gekommen. Naja, okay, aber du hast den Punkt.
Boah, ich freue mich. Jetzt gibt es auch einen bestimmten Punkt für dich, Herr Perl.
Ja.
Du bist ja auch so ein Hobbyfotograf, ne?
Als noch mit Film war.
Genau, ich habe gestern einen Vortrag gehört von David Campbell.
Ja.
Der ist Fotoexperte, Professor aus Australien,
okay.
Aber ist jetzt auch bei der World Press Photo Foundation der Chefkommunikator. Und der hat gestern in Düsseldorf, lustigerweise bei einer Firma, die eine Reisesuchmaschine herstellt, hat einen Vortrag gehalten über Nachrichtenfotografie im 21. Jahrhundert.
Ja.
Und das war total faszinierend. Er hat mal so eine Auswertung mitgebracht, was eigentlich wir alles so fotografieren mit unseren Smartphones. Und ich gebe dir jetzt ein paar Sachen und ich möchte, dass du die in der richtigen Reihenfolge
bringst. Ach du meine Güte, ja? Wie viele Punkte kriege ich da, wenn
und
ich das
schaffe? Du darfst dich mit einer Sache vertun, ja, Herr Peller?
Okay, ich höre jetzt genau
okay,
zu.
Okay, also Selfies sind dabei, Food ist dabei, das Haustier und Informationen, die man sich merken möchte.
Ich würde sagen, auf Platz 1 liegt das Selfie.
Okay.
Jetzt ist man geneigt zu sagen, dann kommt schon Food.
Ja.
Ich glaube aber, und das finde ich irgendwie genauso schlimm oder auch nicht schlimm, dann kommt erst das Haustier.
Ja.
Dann kommt Food und dann Sachen, die man sich merken möchte.
Ja, Herr Päder, deine Liste ist vom Grundsatz schon ganz gut, man muss sie nur umdrehen.
Also Sachen, die man sich merken möchte, ist das meiste?
Es gibt noch ein paar andere, also zum Beispiel so eine Scenery, also die Umgebung, das ist schon das Allermeiste.
Ja.
Dann kommt schon Information, die ich mir merken möchte und die irgendwie auf eine Shoppingliste oder auf Slides kommt und so weiter.
Das hätte ich nicht gedacht.
Das kommt auf Zweites. Dann kommen die Haustiere, dann kommen die Kinder, dann kommen die Freunde, dann kommt die Familie, dann kommen Gegenstände, die ich kaufen möchte, dann kommt erst das Selfie und dann kommt Food. Oh. Krass, oder?
Aber so, das ist krass. Also im gefühlten Empfinden fotografiert man ständig Food, sogar wenn man nicht isst.
Ja.
Also, naja, okay. Bleiben wir doch ein bisschen in dieser, hier, dieser kleinen, schönen, feinen, digitalen Welt. Ist es weg?
Hast du ein Foto gemacht davon?
Ja, ich muss das eben wieder raus scrollen.
Ach so.
Denn, andere, also Google hat ja, habe ich ja gerade gesagt, ausgezählt, wer wie was wie oft gegoogelt hat. Und Facebook, die haben mal gezählt, wie häufig denn eigentlich alles zusammengerechnet Emojis im Facebook Messenger benutzt wurden.
Ja.
Was sie nicht mitgezählt haben, hätte man machen können, auch den sozusagen zum Konzern gehörenden WhatsApp-Dienst und auch nicht sozusagen Emojis in Facebook-Statusnachrichten oder ähnliches oder Posts, wie auch immer.
Welcher Zeitraum also, nochmal?
Im vergangenen Jahr, also im jetzt ablaufenden Jahr, im Jahr 2017.
Im Jahr 2017.
Weltweit Emojis im Messenger.
1 Trillion.
Wie viele Nullen sind das?
Ah, Trillion ist natürlich jetzt, die deutsche Trillion ist ja anders als die US-Trillion, oder?
Ja, ich denke schon. Also, kommt Trillion in den USA nach Billion?
Das ist.
Doch, wahrscheinlich.
Im Englischen ist es eine Quintillion. Ich gebe hier gerade mal Ausgangssprache Englisch. Ah, das ist dann eine Billion. Also,
eine Billion.
Ja. Und wie viel Billion Nullen hat? Das sind 10 hoch. Das sind 1000 Milliarden.
1000 Milliarden. Das ist leider falsch.
Ah.
Es ist nur die Hälfte. 500 Milliarden.
Ah,
es ist verschwindend gering wenig.
Knapp daneben.
Ich hätte dazu sagen sollen, du darfst dich ungefähr um 350 Milliarden verschätzen.
Herr Peter, das Jahr ist noch nicht um. Da kann ich noch ein paar
Ausrufe wenn du es schaffst, die Zahl hochzusetzen bis zum Jahresende, dann gebe ich dir den Punkt.
Ich fange schon mal an. So,
ja.
Apropos.
Ja.
Marc-Jan Eumann.
Ja.
Unser künftiger Medienwächter von Rheinland-Pfalz, er wurde ja gewählt. Wir haben ihm letzte Woche mit euch zusammen gratuliert. Mhm. Herzlichen Dank für eure Gratulation an dieser Stelle nochmal. Mhm. Jetzt muss er bangen um seine Wahl zum LMK-Chef, weil
tatsächlich
der Kölner Medienanwalt Markus Komper hat einen Eilantrag vor dem Verwaltungsgericht Neustadt gestellt, ob denn das alles so in Ordnung ist, weil das so ein geheimes Verfahren ist und das wird jetzt geprüft. Da haben Medien rausgefunden, dass der Vertrag auch noch nicht unterschrieben ist. Und das fand ich schon sehr interessant, so festzustellen. Also das heißt, es ist noch nicht ganz in Stein gemeißelt.
Okay.
Alle gucken sich das an. Meine Frage an dich ist, er soll ja LMK-Chef werden. Wofür steht LMK?
Landesanstalt für Medien und Kommunikation des Landes Rheinland-Pfalz.
Den Punkt gebe ich dir.
Ja, wie
obwohl es Landeszentrale für Medien und Kommunikation.
Ah, ja klar, das ist keine Anstalt, das ist keine Behörde. Ne?
Ja. Aber es ist trotzdem, Herr Peller, ich gebe dir den Punkt.
Das ist toll.
Weil ich nett bin.
Weil du nett bist. Bleiben wir beim Thema nett.
Ja.
Ja, wir sprachen ja vorhin schon über deutsche Jugendsender.
Ja.
Oder junge Wellen. Da gibt es ja hier eine auch bei uns in Westdeutschland, die nicht Deutschlandfunk Nova heißt. Ich will jetzt auch nicht so viel über die Mitbewerber sprechen.
Radio Q?
Nein.
Radio?
Nein.
Köln Campus?
Nein.
Hochschulradio?
So jung nicht, nein.
Ach so.
Ist ja auch egal. Jedenfalls gibt es da diesen großen Sender auch aus Köln mit der 1 im Namen und so.
Aha.
Und die machen jetzt wieder, habe ich gelesen, hat mich ein bisschen gefreut, weil ich früher echt immer Domian-Fan war, machen wieder ein Live-Call-In-Format.
Hm?
Wo werde ich das denn hören können oder vielleicht sogar
wenn du den linken Sound in deinem Facebook-Stream anmachst, kannst du es da hören. Gavin allein zu Hause heißt das ganze Ding. 4 Folgen lang gibt's auf Instagram Live, Facebook Live, YouTube und 1Live.de.
Richtig!
Ja?
Cool. Liest du gerade aus der gleichen Nachrichtenlage ab wie ich?
Nein, ich habe einen Blog. Du hast meinen Blog nicht gelesen diese Woche, Herr Perler.
Nein, habe ich nicht.
Ja, ich habe da was gelesen.
Meine Haushälterin hat frei, die liest mir das sonst immer vor. Zum Thema Anspruchhaltung von oben herab.
So, unsere Freunde von DWDL haben auch festgestellt, dass ja gerade Saison von Trends und Jahresrückblicken ist.
Ja, ja.
Und da habe ich etwas ganz, ganz Tolles gefunden. Und zwar
wirklich?
haben sie ein Flop-Jahresrückblick gemacht.
Ach,
und dieser Flop-Jahresrückblick, das ist wirklich toll.
Kommen wir darin vor? Nein.
Der weiß ich nicht, bin noch nicht durch, weil er umfasst 80 Elemente.
Oh, das ist viel,
80
oder?
80 Dinge. Und eine Sache möchte ich dir gerne vorlesen.
Ja.
Und zwar, es geht um Sat.1, um die Akte. Denn Ende vergangenen Jahres hat ja Ulrich Mayer Abschied von der Akte genommen. Das ist ja wirklich eine Tradition. Und er hat den Staffelstab an Klaus Strunz übergeben. Er sollte der Sendung wieder mehr Relevanz verschaffen. DWDL schreibt, mehr Zuschauer verschafft hat er dieser Sendung aber nicht im Schnitt. Kam die Akte in diesem Jahr auf knapp 7% Marktanteil der 14- bis 49-Jährigen. Der Abwärtstrend der letzten Jahre setzte sich somit unvermindert fort. 1,1 Millionen Zuschauer sahen im Schnitt zu. Nun ist es so, dass der Sendeplatz nach den Dienstagsfilmen den Großteil des Jahres auch noch Wiederholung nicht gerade einfach ist. Doch das war auch in den letzten Jahren nicht. Ulrich Mayer ist übrigens nicht komplett weg, sondern moderiert bei Sat.1 Gold eine Serviceakte. Auch dort läuft es aber mit Marktanteil von weniger als 0,8% beim Gesamtpublikum, wie auch den 14- bis 49-Jährigen mehr schlecht
das
als recht. Meine Frage an dich ist, und da gebe ich dir plus minus 5 Jahre, wie lange hat Ulrich Mayer die Akte bei Sat.1 moderiert?
Das hat er lange gemacht.
Ja.
Der hat ja, bevor die Akte gemacht hat, hat er ja dieses Talk-Format Einspruch gemacht. Weißt du, kennst du das noch?
War das davor?
Das war davor, ja. Das ist ewig lange her. Das war,
da gab es mich noch gar
nicht. Da gab es dich noch nicht, da haben die Leute bei Sat.1 noch die Bälle von Hand bunt gemalt und ins Bild gehalten. Also da war ich klein.
Ja.
Ja. Knight Rider in Schwarz-Weiß, aber das war auf RTL. Also, ich glaube, dass er das gemacht hat 20 Jahre.
Sehr gut, Herr Pähler. Auch ein Punkt für dich. 22 Jahre hat er dieses Show moderiert.
Ah, gut, dass
das ist sein Ziel.
Das ist krass, oder?
Ja, finde ich toll.
Das heißt, wir müssen jetzt noch 9 Jahre diese Sendung machen.
Aber wollen wir wie Ulrich Mayer bei dann dementsprechend Deutschlandfunk Nova Gold landen?
Ja, das wäre doch fein. Platin.
Ja, das gibt es dann, wenn man noch ein paar Jahre
Deutschlandfunk
länger
durchhält. Gold.
Deutschlandfunk Gold.
Ja.
Bald neu bei euch. Das freut mich doch sehr. Ja, tolle Medienwoche war es, Herr Perler.
Ja, finde ich auch.
Und diese Kryptowährung, ne? Ich habe mich da noch nicht reingetraut.
Ich mich auch nicht. Dürfen wir schon sagen, dass wir nächste Woche jemanden da haben, der auf jeden Fall einen unterschriebenen Vertrag in der Tasche hat?
Ja.
Das freut mich. Und der hat auch, glaube ich, die richtige Qualifikation juristischer Natur, oder?
Richtig. Nächste Woche an dieser Stelle bei Eine Stunde Was mit Medien gibt es Besuch von dem Direktor der Landesanstalt für Medien in Nordrhein-Westfalen, Tobias Schmidt, der den Job jetzt ein Jahr lang gemacht hat. Und ich bin gespannt, was wir von ihm dann lernen werden.
Ich sag mal, Eumann, das wird toll.
Naja, also das wird, glaube ich, ganz gut. Und,
ich glaube auch, da muss man mich ausnahmsweise vorbereiten.
Da würde ich mich sehr freuen, Herr Peller. Wir danken es dir. Das war die Ausgabe für heute. Uns gibt es auch als Podcast. Wenn ihr auf deutschlandfunknova.de schaut, dort gibt es dann alle Adressen auch zum Podcast hören, wie ihr uns dann auch zum Beispiel einfach in eurem Podcatcher holen wollt. Morgen gibt es dann eine Stunde Liebe hier ab 20 Uhr. Wir hören uns dann nächsten Donnerstag wieder. Und dann in der medienpolitischen Jahresrückblicksausgabe. So heißt das dann offiziell. Ne? Wahrheit, nicht wahr, Herr Peller?
Auf jeden Fall.
Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.